Ja, schön, dass ihr alle da seid. Ich möchte in diesem Vortrag zunächst zum Thema Veränderung und ROMBC einige Dinge grundsätzlich sagen und dann auf die Spezifika dieser Zeit, in der wir im Moment sind, dieser Corona-Zeit, dann eingehen und zu den Themen kommen Allmacht, Ohnmacht und Veränderung in diesem Kontext. Ja, nichts ist so beständig wie der Wandel, hat ein griechischer Philosoph schon vor 2500 Jahren gesagt, zwar der Heraklit, eine Wahrheit, die bis heute gilt und gilt heute auf eine Art sicherlich wahrscheinlich viel mehr noch, denn wir sind in einer im Außen rasch sich verändernden Welt, der sich niemand entziehen kann und das macht etwas mit uns. Wir müssen uns auf Veränderungen einstellen und in vielen Bereichen stellen wir fest, dass sich zu berufen auf den kostbaren Schatz von Lebenserfahrungen reicht nicht. Kostbare Lebenserfahrungen sind ein wichtiger Fundus. Der kann uns auch Mut und Vertrauen geben, auch neue Veränderungen anzupacken und trotzdem eins zu eins Erfahrungen der Vergangenheit in die Zukunft zu verlängern, klappt nicht. Wir sind Veränderungen und Veränderungsprozessen ausgesetzt und wenn wir da nicht mithalten, fallen wir raus. ROMPC hat ja sehr starken neurobiologischen Fokus, deswegen auch hier eine neurobiologische Bemerkung dazu, dass wir als menschliche Spezies auch in der evolutionären Weiterentwicklung unseres Gehirns gegenüber unseren animalischen Vorfahren, dass wir sehr gute Chancen haben, uns zu verändern und verändern zu können und damit auch an veränderte Lebensbedingungen anzupassen. Das hat etwas damit zu tun, dass unser Gehirn neuroplastisch ist. Unser Gehirn verfügt über Neuroplastizität. Das heißt, wenn wir mit unserem Gehirn auf die Welt kommen, sind die Programme, wir bringen ja schon einige genetische Programme mit, auch einige Programme aus dem Mutterleib. Diese Programme sind nicht deterministisch, legen uns nicht deterministisch fest, sondern wir haben in unserem Leben, solange wir leben, auch die Möglichkeit, unser Gehirn neu zu programmieren. Unser Gehirn programmiert sich selbst und das heißt, wir sind lernfähig, wir haben die Fähigkeit zur Entwicklung, wir haben die Fähigkeit zur Kreativität und die Fähigkeit, nicht nur fixiert zu sein auf Vorgaben der Jahrhunderte und Jahrtausende oder auch der Generationen vor uns und damit auch die Möglichkeit, uns auf aktuelle neue Herausforderungen anzupassen, kurz gesagt, uns zu verändern. Die Frage, die sich dabei stellt, was unterstützt uns bei der Entfaltung dieses neuroplastischen Potenzials und was behindert uns? Was unterstützt uns dabei, dass unser Gehirn sich neu programmiert, lernen neurobiologisch, heißt Neuverschaltungen im Gehirn generieren. Was unterstützt uns dabei und was behindert uns dabei? Es ist jetzt schon einige Jahre her, da hatten wir im ersten ROMPC-Kongress den Neurobiologen Gerhard Hüther als Gastreferenten da, der uns auf anschauliche Art und Weise deutlich gemacht hat, dass unser Gehirn, und darüber hat er ja auch ein Buch geschrieben, dass es bestimmte soziale Umgebungsbedingungen braucht, damit unser Gehirn sein Potenzial entfalten kann. Und um es noch einmal kurz in Erinnerung zu bringen, für eine der wesentlichen Voraussetzungen, damit unser Gehirn sein Potenzial entfalten kann, ist ein Klima von Wertschätzung, Akzeptanz und Begeisterung. Im Gegensatz dazu, Druck, Angst und Repression behindern uns und behindern die Neuverschaltung zwischen den Nervenzellen, behindern Lernen und führen dazu, dass wir eher an alten Mustern hängen bleiben, aber nichts Neues entwickeln. Und dann gilt der Spruch, mehr vom selben bringt eben manchmal nicht mehr. Wir haben viel geschaut und schauen auch, und gerade im Coaching und auch in der Arbeit mit Führungskräften ist das immer wieder ein Thema, wie können auch in Unternehmen, wie kann im Außen auch für Mitarbeiter eine Atmosphäre von Wertschätzung, Akzeptanz und Begeisterung geschaffen werden, damit sie neudeutsch ausgedrückt, auch besser performen können. Ich möchte den Fokus aber auf das Innen legen, jetzt im Moment, denn die Frage ist auch, Wie gehen wir mit uns selbst um? Wie motivieren wir uns selbst? Und ich möchte jetzt nicht zu sehr verallgemeinern, aber ich glaube, die meisten von uns haben in ihrer Biografie mit der sogenannten schwarzen Pädagogik zu tun gehabt, wo wir erlebt haben, dass wir Druck und Kränkungen ausgesetzt waren und dass man mit Tadel versuchte, aus uns bessere Menschen zu machen. Diese Muster, diese Modelle, diese Beziehungsmodelle, die wir da erfahren haben, es bleibt gar nicht aus, dass wir die auch nach innen nehmen, und das ist dafür verantwortlich, dass wir manchmal im Umgang mit uns selbst, in unseren inneren Dialogen, in unserer Einstellung gegenüber uns selbst, schwarze Pädagogik betreiben, also uns selbst der ärgste Feind sind, uns selbst immer wieder den Krieg erklären, mit uns hadern, dass wir auch die eine oder andere Schwäche haben, neben den Stärken, über die wir auch verfügen, auf die wir dann manchmal gar nicht schauen können.
Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden.
Ja, interessanterweise hat jetzt irgendjemand hier mitgehört, nämlich Amazon, und Alexa fühlte sich gerade angesprochen und hat hier gerade mit reingeredet. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, aber ist für unsere Arbeit völlig irrelevant hier. Ja, Veränderungen im ROMPC fangen nicht im Außen an, fangen nicht im Tun an, sondern Veränderungen im ROMPC fangen in der inneren Haltung an. Wir kriegen manchmal von anderen Fachdisziplinen die Frage gestellt, wie ist denn das bei ROMPC, seid ihr lösungsorientiert? Und es gibt ja so einen alten Spruch zu sagen, ja, lösungsorientiert oder problemorientiert. Ich halte das für eine schräge Alternative. Wir sind in diesem Sinne weder problemorientiert, aber auch nicht lösungsorientiert. Ich sage, wir sind schon lösungsorientiert, aber für uns ist die Lösungsorientierung zunächst erstmal die Lösung der inneren Blockaden, ist eine emotionale Lösung. Die Lösung setzt im Innen an, und aus dieser veränderten inneren Haltung heraus sind wir auch in der Lage, etwas anders zu tun. Das ist der Grund, warum diejenigen von euch, die schon seit längerer oder kürzerer Zeit mit ROMPC zu tun haben, wissen, dass wir ROMPC-Behandlungen immer wieder mit dem Ritual anfangen der Selbstakzeptanz. Ich akzeptiere mich voll und ganz mit all meinen Stärken und Schwächen. Dazu reiben wir die Herzregion. Und für uns steht diese Selbstakzeptanz immer an erster Stelle. Und deswegen, wenn wir im Außen, im Tun etwas verändern wollen, fängt das nicht damit an, dass wir zuerst auf das Tun fokussieren, was alles anders werden muss, sondern dass wir versöhnt sind mit dem, lernen, in die Selbstakzeptanz zu kommen, dass wir so sind, wie wir sind, weil, dass wir so sind, wie wir sind, wurzelt in unserer Geschichte, auch manchmal einer unerhörten Geschichte, die mit Schmerzen und Kränkungen verbunden ist, und dass wir so sind, wie wir sind, hat einen guten Grund. Und dafür sich erstmal zu würdigen, da in die Selbstakzeptanz hineinzukommen, schafft in unserem Gehirn, auch rein neurobiologisch und biochemisch, die Voraussetzung, dass wir einen Hormonspiegel haben aus Oxytocin, Endorphinen und Dopamin, was uns überhaupt in die Lage versetzt, so motiviert zu sein, dass wir auch im Außen Veränderungen anpacken. Das heißt, es kommt erstmal auf die innere Haltung an bei Veränderungen, es kommt auf die Selbstakzeptanz an. Jetzt möchte ich einen weiteren Fokus bei Veränderungen grundsätzlich mal in den Vordergrund stellen, der für mich und auch für meine Frau, die Mitbegründerin des ROMPC, die Martina, in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen hat. Martina hat eine Menge zum Thema Ambivalenz auch geforscht und entwickelt. Und ich möchte es im Klientenbeispiel deutlich machen. Ich hatte vor einiger Zeit einen Klienten, der zu mir kam und der wollte etwas verändern. Das heißt, in seinem Beruf war er jetzt mehr gefordert, auch meine Führungskraft vor die Mannschaft zu treten, Reden zu halten. Er war auch mehr gegenüber dem Vorstand gefordert, Präsentationen zu halten. Und er hatte eine Menge Präsentations- und Redeängste. Und er wollte das ändern, wollte da weiterkommen, wollte fit werden, vor die Leute zu treten und reden zu können, ohne Angst. Was macht man als ROMPCler? Man guckt an der Stelle, wofür hat die Angst, und die war schon sehr extrem, wo hat die ihre Wurzeln? Wir sind auch fündig geworden, wir haben ein Schul- und ein Beschämungstrauma in der Schule gefunden. Wir haben das mit ROMPC-Entkoppelungstechniken ein gut Stück neutralisiert und er ging aus der Sitzung raus und war ganz zuversichtlich. Einige Wochen später kam er wieder und sein Satz war, ich habe noch immer Angst beim Präsentieren. Ein anderer Satz war, ich glaube, ich kann erst präsentieren, wenn diese Angst weg ist. Und ich dachte so in dem Moment, es gibt Ängste und Ängste. Es gibt existenzielle Ängste, die in Traumata der Vergangenheit wurzeln. Und es gibt ganz realistische Ängste. Das empfinde ich auch, wenn ich hier mit diesem mir nicht so ganz vertrauten Medium diesen Vortrag halte. Ja, es gibt realistische Ängste im Hier und Jetzt, die es ganz normal ist zu haben und die darin begründet sind, sich auf ein weniger vertrautes, auf ein fremdes Terrain zu begeben. Und wenn ich den Anspruch an mich habe, bevor ich etwas anders machen kann, muss das alles weg sein. Bin ich in einer Entweder-Oder-Falle, in einer Ganz-oder-gar-nicht-Falle, in einer Alles-oder-nichts-Falle. Wir können auch im ROMPC sagen, dann setze ich mein Änderungsbemühen unter den Anspruch meiner superlativistischen Selbstansprüche. Das heißt, ich muss erst ganz perfekt sein, es muss erst alles gelöst haben, es darf mir gar nichts mehr ausmachen, ehe ich überhaupt etwas tun kann. Mit anderen Worten, es reicht für mich im ROMPC inzwischen nicht mehr, nur zu schauen, was sind die inneren Blockaden, wo kommen sie her, wie können wir sie neutralisieren, sondern es geht auch darum, für realistische Ängste Raum zu geben, ihnen Ausdruck verleihen zu dürfen, auch für realistische Befürchtungen Kränkungen zu erfahren, auch für die realistischen Befürchtungen ein negatives Feedback zu bekommen, dafür Raum zu geben und das ausdrücken zu dürfen, anstatt dem Klienten vielleicht zu vermitteln, zu sagen, naja, du hast das Problem noch nicht ganz gelöst, du hängst da immer noch an alten Themen, du hast dich vielleicht noch nicht hinreichend mit deinem Vater- oder deinem Mutterthema auseinandergesetzt, da würden wir immer fündig werden, sondern es ist wichtig, dass wir in unsere Selbstakzeptanz diese Ambivalenz hereinnehmen, dass wir einerseits Änderung wünschen und gleichzeitig Angst davor haben, dass wir präsentieren können, um das nochmal auf diesen Fall hineinzubringen, auch mit Angst, dass wir Lust haben, uns zu zeigen und zu präsentieren und gleichzeitig Angst. Praktisch bedeutet das, dass wir inzwischen in ROMPC eine Menge Affirmationssätze mit Reiben auf die Herzregion, auf der Herzregion. Also ich mache es einfach mal vor, dass wir eine Menge dieser Präsentationssätze nutzen, wo wir den Klienten zum Beispiel vorsprechen und ihn bitten, mitsprechen zu lassen. Ich akzeptiere mich voll und ganz mit meinem Wunsch, etwas Neues auszuprobieren, obwohl ich gleichzeitig davor Angst habe. Beziehungsweise ich akzeptiere mich voll und ganz mit meiner Angst vor Veränderung, obwohl ich diese Veränderung gleichzeitig sehr wünsche. Um es zusammenzufassen, Veränderungen grundsätzlich beginnen in der inneren Haltung, das war Punkt 1. Punkt 2 ist, Veränderungen haben etwas mit Selbstakzeptanz zu tun. Und Veränderungen, weil jede Veränderung auch ein Schritt in unbekanntes fremdes Land ist und von daher immer mit Irritation für unser limbisches System verbunden ist. Von daher ist es wichtig, in die Selbstakzeptanz auch diese Zweiseitigkeit reinzunehmen, der Entweder-Oder-Falle zu entgehen. Also nicht nur, ich lasse meine Angst los und nicht nur, ich lasse meine Lust zu, sondern ich akzeptiere mich voll und ganz damit, dass ich Angst und Lust gleichzeitig habe. Ja, das ein paar grundsätzliche Bemerkungen zum Thema Veränderung und der ROMPC-Draufsicht. Jetzt nochmal zu der speziellen Situation, die ja auch dafür verantwortlich ist, dass wir keinen Präsenzkongress haben. Als wir nämlich diesen Kongress ursprünglich als ursprünglich als Präsenzkongress planten, da dachte niemand an Corona. Es dachte niemand daran, dass Veränderungen auf uns zukommen würden, die wir weder gewollt noch uns ausgesucht haben. Vor einem Jahr war unvorstellbar, ich glaube für jeden von uns, was wir in den letzten Wochen und Monaten erlebt haben. Und unvorstellbar für uns, was wir sicherlich auch noch eine Weile weiter erleben werden, weil das Ende dieser sogenannten Corona-Krise noch nicht absehbar ist. Deswegen jetzt auch die Frage, wie kann uns ROMPC in dieser Krise unterstützen? Wir stehen vor existenziellen Herausforderungen, gesundheitlichen, sozialen und politischen. Die hat es seit dem Zweiten Weltkrieg so nicht gegeben. Und wir haben für die Bewältigung dieser Krise keinen vorgefertigten Plan, auf den wir zurückgreifen können. Wir müssen uns in vielen Bereichen des Lebens neu erfinden. Wir müssen uns verändern. Deshalb auch hier die Leitfrage, was unterstützt uns bei der Entfaltung des neuroplastischen Potenzials, was wir eigentlich haben, und was behindert uns? Ein erster Faktor ist der Faktor Beziehung. ROMPC, darüber will ich jetzt nicht im Detail reden, weil das ist hinlänglich, glaube ich, bekannt. ROMPC ist ein beziehungsorientiertes Verfahren. Will sagen, wir gehen davon aus, wir sind durch Beziehung krank geworden, also werden wir auch durch Beziehung wieder gesund. Wurzel darin, dass wir als Menschen ein Rudeltiere sind, auf Beziehungen angelegt, und dass es für unsere neurobiologische und biologische Natur eben nicht artgerecht ist, alles allein zu machen, niemanden zu brauchen und das auch noch als vermeintliche Autonomie auszugeben. Das heißt, wir sind aufeinander und auf andere Menschen angewiesen, und von daher ist es eine ganz natürliche Reaktion in einer Krise, enger zusammenzurücken. Für beziehungsorientierte Wesen, die wir sind, ist es normal, in einer Krise sich auf andere zu beziehen, sich mit anderen zu verbinden, mit anderen enger zusammenzurücken. Was wir jetzt erleben, ist durch das Virus erleben, dass wir gezwungen sind, Abstand zu halten. Deswegen kommen viele Menschen in immer größere soziale Isolation und Vereinzelung herein. Diese Themen spiegeln sich aktuell in Therapie und Beratung wider. Und die Gefühle von Einsamkeit werden mehr. Es sind aber auch gesundheitliche Sorgen, es sind wirtschaftliche Ängste, die uns jetzt quälen. Wir wissen nicht, wie es in unserem Job weitergeht. Wir sorgen uns vielleicht auch um die Zukunft unserer Kinder. Obwohl wir diese Umstände nicht selbst verschuldet haben, passiert es schnell, dass wir an uns selbst zweifeln, dass wir uns als Versager fühlen oder auch überflüssig und nutzlos. Und damit haben wir nicht nur das Virus, das uns in körperlicher Hinsicht gefährlich bedrohen kann, sondern wir kommen auch in eine mentale Verseuchung hinein, die längst Einzug gehalten hat. Ja, in solchen Situationen ist es natürlich hilfreich, mit diesen quälenden Gedanken und Gefühlen nicht allein zu sein. Aber, und das ist die Paradoxie der Situation, bei allem gebotenen Abstand. Ich habe mich in den letzten Wochen in meinen Therapiesitzungen, meinen Klienten, in Beratungssitzungen, auch in Coachings gefragt, was hat sich da verändert? Und ich denke, es hat mit dem Thema dieser Isolation zu tun, dass wir einerseits was anderes brauchen als Abstand, aber gleichzeitig der Abstand nötig ist. Dass wir, erlebe ich verstärkt in den Sitzungen, die ich mit Klienten habe, dass wir einen großen Raum, auch rein zeitlich einen großen Raum dazu haben, erst einmal zu erzählen, wie erlebe ich das, was ich erlebe, was habe ich erlebt, was finde ich auch absurd an Maßnahmen, die da sind, was ist nötig, wie halte ich mich daran, wer in meiner Umgebung ist von Corona unmittelbar betroffen, wer ist mittelbar betroffen. Das heißt, man könnte böswillig sagen, dass der Raum, in dem erstmal erzählt und geplaudert wird, in dem wir eigentlich nicht veränderungsorientiert arbeiten im Sinne von, ich habe hier ein Problem und jetzt komme ich in Therapie, Beratung und Coaching und Professional, hilf mir doch, dieses Problem zu lösen. Dieses sonst eher zielgerichtete Arbeit auf eine Lösung hin Die tritt meiner Erfahrung nach mehr erstmal in den Hintergrund und man braucht Begegnungsraum, Raum, sich zu erzählen. Und jetzt sage ich es in der Sprache des ROMPC, Raum, sich zu vergewissern, das Beziehungsbedürfnis nach Vergewisserung, dass ich nicht mit dieser Krise und dieser Krise allein bin. Und wir wissen ja, das Beziehungsbedürfnis nach der Vergewisserung, ist das zeitintensivste Beziehungsbedürfnis. Das heißt, wir arbeiten hier auch mit vielen Wiederholungen. Und da ist auch Raum für Gespräche, die erst einmal scheinbar nur im Plauderspiel sind. Ich möchte ausdrücklich dafür eine Lanze brechen, dass es diese Form von Vergewisserung und sich Zeit zu nehmen für diesen Austausch und Begegnungsraum, dass es das braucht. Ich selbst habe in mir natürlich auch Ansprüche als Professional, wenn jemand mit einem Problem kommt, das Problem zu identifizieren, dann die inneren Konflikte zu lösen und dann irgendwann im Außen auch was anderes zu machen. Ich kenne den Druck, unter den ich mich da selbst manchmal setze. Und was hier wichtig ist, ist, dass dieses erstmal Dasein, sich austauschen, nichts machen zu müssen, sich einfach nur zu vergewissern, dass das eine Voraussetzung dafür ist, dass ich innerlich wieder in Einklang komme mit mir und dass ich in dieser Krise gesund bleibe und innerlich eben diese Plattform finde, von der aus ich das tue, beziehungsweise auch das lasse, was im Außen zu tun und zu lassen ist. So, deswegen verändert sich für mich im Moment Therapie und Beratung und Coaching dahingehend, dass Vergewisserung besonders im Vordergrund steht. Ein zweiter Aspekt, der durch die Krise hereinkommt, ich nenne es den Faktor Ohnmacht. Dieses Virus und die Konfrontation mit dem Virus generiert zwangsläufig Ohnmachtsgefühle, denn normalerweise sind wir, ist auch vorprogrammiert bei uns, haben wir bei Stress archaische Stressmuster. Das eine ist Fight, das andere ist Flight. Das heißt, diese beiden Stressmuster, Fight oder Flight, helfen uns, Stress zu kontrollieren. Konkret, wenn wir in den Angriffsmodus gehen, dann packen wir ein Problem an, wir lösen es und danach ist Ruhe im Karton und Entspannung. Oder aber Flight, wir gehen der Geschichte aus dem Weg, wir laufen davon und bringen uns in Sicherheit, ist die zweitbeste Lösung, weil wir dann unseren angestammten Platz, unser angestammtes Territorium, unsere Beute, ich formuliere jetzt gerade mal animalisch, ne, weil wir das hergeben müssen und verlieren, aber wir retten unser Überleben. Das heißt, mit Fight und Flight können wir etwas tun. Auch wenn wir manchmal in Presseverlautbarungen hören, wir erklären dem Virus den Krieg und wir müssen den Virus besiegen, das klingt so martialisch, das klingt so kämpferisch. Ich denke, wir werden das Virus nicht besiegen, sondern wir werden auch dauerhaft damit leben müssen, so wie wir auch mit dem Thema AIDS leben müssen. Und wir werden Vorsichtsmaßnahmen ergreifen müssen. Und es ist gut, wenn es Impfungen gibt, die uns schützen. Nur es gibt auch alljährlich Grippeimpfungen für die, die das machen wollen. Und es kommen doch immer wieder neue Grippen. Das heißt, es wird wahrscheinlich zu unserem Lebensalltag in Zukunft dazugehören. Und einfach zu sagen, wir besiegen es, wir bezwingen es, wir rotten es aus. Ich glaube, das ist zumindest kurzfristig keine Möglichkeit. Von daher, der Fight-Modus ist nicht zielführend. Der Flight-Modus ist auch nicht zielführend, denn wo sollen wir hinfliehen in dieser Welt, wo wir von diesem Virus unbetroffen sind? Und selbst wenn wir Abstand einhalten, was wichtig ist, die Abstandsregeln einzuhalten, es gibt uns nicht die totale Sicherheit. Das heißt, unsere gängigen Stressbewältigungsmechanismen von Fight und Flight sind im Moment nicht zielführend und dann bleibt im Prinzip nur das dritte F, Freezing. Das heißt, wir kommen durch das Virus kommen wir zwangsläufig mit unkontrollierbarem Stress in Berührung. Das wird neurobiologisch betrachtet und limbisch betrachtet immer als existenziell bedrohlich erlebt. Mit anderen Worten, wenn wir in diesen Freezing-Mode kommen, dann wird auch unsere Neuroplastizität ein Stück eingefroren. Das erleben wir daran, dass wir erschreckt erstarren können, unfähig sind, etwas zu tun. Oder das Gegenteil, wir gehen in kopflosen Aktionismus. Oder aber wir lenken uns auch, ist auch eine Form von Aktionismus, ist gar nicht mal der schlechteste. Wir lenken uns ab, indem wir in die Baumärkte gehen oder den Garten umgraben. Ist ja alles passiert jetzt unter der Krise, um wenigstens ein Gefühl zu haben, etwas tun zu können und nicht ganz ohnmächtig zu sein. Aber es ist eine Ablenkung im Blick auf die Krise, die durch das Virus entsteht. Außerdem unter unkontrollierbarem Stress werden Menschen zunehmend reizbar und aggressiv. Oder das Gegenteil, wir stumpfen ab. Oder wieder ein Gegenteil, wir gehen in panische Überemotionalität, die quasi hysterische Züge zeigt. Das heißt, unter unkontrollierbarem Stress kommen wir zwangsläufig in limbische Blockaden. Und limbische Blockaden sind im RONPC ja bekannt dafür, dass sie damit einhergehen, dass der Zugriff auf unsere Ressourcen dadurch ein Stück beeinträchtigt und eingeschränkt ist. Wir unterscheiden im RONPC Trauma, Stress, Lern- und Erfolgsblockaden und dieses gesamte Sortiment finden wir im Moment unter dem Einfluss dieser Krisen. Jetzt gibt es so ein paar Lösungsversuche, wie wir versuchen, mit dieser Krise umzugehen. Wie wir versuchen, unkontrollierbaren Stress uns ein Stück kontrollierbarer zu machen. Und ich bin da fündig geworden bei einem Konzept, was ich gerne hier nochmal modifiziert einbringen möchte, aus der Gestalttherapie des Fritz Perls. Und das ist von Petro Strack-Larksen auch überarbeitet worden. Ich gucke mal, dass ich jetzt den Bildschirm irgendwie dafür freigebe. So. Nämlich ist das Konzept der Kontaktvermeidungsstrategien. Das heißt, wenn der Kontakt zu unseren Bedürfnissen, zu unseren ursprünglichen Gefühlen abreißt, wir können auch sagen in der neurobiologischen Sprache, wenn unser Ressourcenzugriff abreißt, wenn wir den Kontakt zu unseren Ressourcen verlieren und unkontrollierbarem Stress ausgesetzt sind, dann gibt es ein paar gängige Versuche, sich damit einzurichten. Und deswegen, wenn der Kontakt abreißt, müssen wir uns irgendwie damit einrichten. Und das Problem ist, dass wir dann uns so einrichten, dass wir den Kontakt zu dem, was uns eigentlich ursprünglich ist, vermeiden. Wir können auch sagen, diese Kontaktvermeidungsstrategien sind Strategien, um unkontrollierbaren Stress kontrollierbar zu machen. Das eine ist, sich von den eigenen Empfindungen und Gefühlen zu trennen. Das heißt, in diesem Moment emotional abzustumpfen. Das hat natürlich viele negative Folgen für die Beziehung zu den Menschen, mit denen wir verbunden sind. Das andere ist, Probleme zu verharmlosen. Zum Beispiel in so Sätzen, mir kann das Virus nichts anhaben, deshalb ziehe ich auch keine Masken auf. Das ist ein Verharmlosungsversuch. Sich mit dem Aggressor zu identifizieren, heißt in diesem Fall die Aggression auf sich zu ziehen. Das heißt, in diesem Moment viele depressive Bilder sind Folge einer gegen mich selbst gerichteten Aggression. Oder aber ich brauche Feindbilder, das heißt, ich unterstelle anderen Feindseligkeiten. Ich entwickle Verschwörungstheorien, um dann im Außen die bösen Verursacher aggressiv angehen zu können. Der nächste Punkt ist die Psychosomatik, also den Konflikt in den eigenen Körper zu verlagern. Wir erleben im Moment eine Zunahme auch psychosomatischer Störungen. Oder ich gehe in Isolation, ich ziehe mich von anderen zurück, natürlich auch begünstigt dadurch, dass ich mich nur begrenzt mit anderen treffen kann. Ich gehe in meine Selbstgespräche und wir wissen im RONPC, wenn wir in unsere Selbstgespräche gehen, in unsere inneren Dialoge, dann passiert es schnell, dass wir an uns selbst kein gutes Haar lassen oder unsere archaischen Gruselfantasien fangen dann an, uns in ein inneres Hamsterrad hineinzubringen. Oder aber ich verschmelze mit anderen, das sehe ich im Moment nicht so sehr im Vordergrund. Aber ein Beispiel, wir haben ja auch einige religiöse Gruppierungen gehabt, die in ihrer Miteinander Verschmolzenheit sich über alle Abstandsregeln hinwegsetzen und dann wurde so ein Gottesdienst zu einem Hotspot, aber man war innerlich so verschmolzen miteinander, dass man glaubte, man ist eigentlich dem Virus überlegen und das hat sich bös gerecht. Ja, es ist deutlich, dass diese Kontaktvermeidungsstrategien ein Versuch sind, Kontrolle über etwas zu kriegen, was ich nicht wirklich kontrollieren kann. Und darunter ist Ohnmacht. Und ich denke, das, was wichtig ist, wenn wir Menschen in dieser Situation begleiten, ist, dass wir ihnen helfen, der Ohnmacht eine Sprache zu geben, Ohnmacht zuzulassen und auch diese Ohnmachtsgefühle miteinander zu teilen. Und wieder sind wir an dem Punkt, Veränderung setzt nicht im Außen an, setzt nicht daran an, dass wir etwas machen oder etwas wegmachen, sondern setzt im Dasein an. Und hier kommen wir mit unserer ROMPC Lösungsorientiertheit, der emotionalen Lösungsorientiertheit ins Spiel. Kleiner Hinweis in dem Zusammenhang. Einer der für mich sehr maßgeblichen Lehrer, Richard Erskine, hat einmal, ich habe das etwas modifiziert für unsere ROMPC-Zwecke, diese Basisqualitäten unserer Beziehungsorientiertheit zusammengestellt, Presence, Attunement, Involvement und Normalization. Und wenn ich hier sage, es geht darum, Menschen zu unterstützen in ihrem Dasein, in ihrem So-Sein und ihnen Raum zu geben, dass sie ihre Ohnmacht und ihre Ohnmachtsgefühle zulassen dürfen, dann heißt das, was heißt das für uns als Professionals? Das heißt zunächst einmal Presence, dass wir uns als lebendiges Du zur Verfügung stellen. Ein als lebendiges Du, das da ist und nicht unter dem Druck steht, ich sagte es schon, etwas machen zu müssen. Presence heißt in diesem Moment, ich bin jetzt da, ich lasse dich nicht allein und ich bin ein lebendiges Du, dem du das, was dich im Moment bewegt, erzählen kannst. Damit einhergeht Attunement. Das heißt, die alten Methoden, die wir aus der Rogers-Therapie kennen, emotional andocken, sich einfühlen, spiegelnd intervenieren, nicht verharmlosen, nicht gut zureden im Sinne von das wird schon, sondern die Ohnmachtsgefühle, die damit verbundenen Ängste, aber auch die damit verbundene ohnmächtige Wut, dem Raum zu geben, dass es ausgedrückt werden kann und es zurückzuspiegeln und es auch auszuhalten, wenn Klienten uns das mitteilen und sagen. Das dritte ist Involvement. Das heißt, immer dort, wo wir erleben, dass Klienten im Krieg gegen sich selbst sind, dann ist es wichtig, dass wir einschreiten, begrenzend einschreiten, dass wir Anwaltschaft für ihre unterdrückten Bedürfnisse und Gefühle übernehmen und dass wir in der Art und Weise, wie wir mit ihnen umgehen, durch die Akzeptanz, die wir ihnen entgegenbringen, durch die Art und Weise, wie wir sie in Schutz nehmen im Krieg gegen sich selbst, das wäre der ROMPC-Fachausdruck, heilsame Korrektive, das heißt antithetische Beziehungsangebote machen. Und der letzte Punkt, Normalization, das heißt dem Klienten vermitteln, dass wir ihm glauben, dass er das, was er fühlt, fühlt, dass er das, was er denkt, denkt und dass er das, was er erlebt, erlebt hat und dass es einen Sinn macht, dass er jetzt in seinem Leben so reagiert, wie er reagiert und dass es einen Sinn macht, dass er Stärken und Schwächen entwickelt hat, nämlich die, die er entwickelt hat. Wir dürfen nicht verkennen, dass die Konfrontation mit Ohnmacht bei vielen Menschen auch vergangene Ohnmachtserfahrungen mit nach oben katapultiert. Ohnmacht ist wie ein Trigger, der andere Ohnmachtserfahrungen, andere Erfahrungen von Peinlichkeit, von Hilflosigkeit, von Ratlosigkeit, die wir irgendwann in unserer Biografie erlebt haben, dass die jetzt mit hochkommen. Und dass das an der Stelle, wir nennen es in ROMPC die unerhörte Geschichte, dass das Raum kriegt, dass das sein darf und dass das eine Sprache kriegt, das ist die Voraussetzung, dass wir innerlich heilen, beziehungsweise dass wir innerlich stabil bleiben können, damit wir dann im Außen das tun, was zu tun ist, und das lassen, was zu lassen ist. Ich komme mal zurück in diesen Mode. Ich habe vorhin gesagt, es kommt auf die innere Haltung an. Es kommt hier auf die innere Haltung an, indem wir die Ohnmacht, der Ohnmacht einen Raum geben, sie zulassen und Versprachlichungshilfe geben. Dass wir uns bewegen, und so sagt es ja auch der Titel meines Leitvortrages, in das Feld zwischen Ohnmacht und Allmacht. In das Feld zwischen Resignation und Größenwahn. Auch hier sind wir nicht gefeit vor der Entweder-Oder, der Alles-oder-Nichts, der Ganz-oder-gar-nicht-Falle. Das heißt, viele Menschen pendeln zwischen man kann nichts machen oder der grandiosen Vorstellung, das Virus kann mir nichts, gar nichts anhaben. Sie gehen in diese Extremposition. Sei es, dass sie übervorsichtig sind und nicht mehr aus dem Haus gehen oder in verantwortungslosen Leichtsinn gehen. Es ist sehr verbreitet unter dem Triggerreiz, den Ohnmachtserfahrungen auslösen, dass wir zurückgehen, auch in regressive Muster zurückgehen, der frühesten Kindheit, in dem es um Sein oder Nichtsein, alles oder nichts, ganz oder gar nicht geht. Und das Tückische ist, dass uns dabei die Differenzierungsmöglichkeiten abhanden kommen. Alles oder nichts, entweder oder. Schwarz oder weiß, ganz oder gar nicht, sind frühorale Regressions- und Formen, frühoral regressive Bewältigungsmechanismen. Und das hilft uns in dieser Krise im Moment nicht weiter. Das heißt, es geht darum, nicht nur, dass wir den Gefühlen, die Klienten haben, einen Raum geben, die auszudrücken, nicht nur der Ohnmacht einen Raum geben, sie auszudrücken und Menschen darin abholen, sondern dass wir sie auch ein Stück anleiten, das ist auch Involvement, anleiten, in die Differenzierungsfähigkeit zu kommen. Und zwar eine Differenzierungsfähigkeit zwischen, wir können das Virus nicht besiegen, doch wir müssen ihm auch nicht unterliegen. Wir müssen nicht in Resignation und Fatalismus abstürzen und wir müssen auch nicht in grandiose Selbstüberschätzung verfallen. Vielleicht ist das eine Voraussetzung dafür, in eine neue, eben nicht die alte Normalität hineinzukommen. Vielleicht ist das die Voraussetzung dafür, in einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Virus hineinzukommen. Und vielleicht hilft uns das auch zu einer, ist jetzt eine gewagte Aussage, friedlichen Koexistenz mit dem Virus, wie wir sie in vielen Bereichen, ist das inzwischen im Umgang mit AIDS gelungen. Komme ich zum letzten Punkt meines Vortrags. Wie kann ROMPC eine innere Haltung unterstützen, die innere Haltung dieser Differenzierungsfähigkeit, die sich durch Ambivalenztoleranz auszeichnet? Und da möchte ich jetzt gar nicht so viel drüber reden, sondern ich möchte gern, dass ihr das mitmacht. Ihr habt zwar jetzt alle die Mikros ausgeschaltet. Ich hatte überlegt, ob wir sie jetzt alle einschalten und wir gemeinsam das machen. Aber ich glaube, wir kriegen eine gewisse Geräuschüberflutung. Deswegen, ihr könnt es auch mitmachen, auch ohne, dass alle euer Mitmachen hören. Und zwar, ich möchte euch jetzt ein ROMPC-Behandlungsritual an die Hand geben, das Martina und ich, was wir in den letzten Wochen entwickelt haben und was wir gerade im Blick auf die Krise zur Steigerung von Ambivalenztoleranz, zur Steigerung dieser Differenzierungsfähigkeit, zur Veränderung unserer inneren Haltung in Richtung Differenzierungsfähigkeit, was wir nutzen. Und ich spreche das vor und ihr sprecht es bitte mit. Und ich bitte dich jetzt mal, Alexandra, wir haben das nämlich neulich schon mal in einem anderen Zusammenhang eingeübt, dass du vielleicht dein Mikro einstellst, ne, und dass du es mitsprichst und damit wir auch so in den Rhythmus reinkommen. Ja, ist das okay?
Das mache ich gerne, ja.
Okay. Und ihr anderen macht das zu Hause bitte auch. Ihr legt bitte die Hand aufs Herz und reibt bitte im Uhrzeigersinn. Die ROMPC kennen, wissen, dass das das Reiben der neurolymphatischen Reflexzone ist und dass wir durch rhythmisches Reiben auch ein Stück Stress entkoppeln. Und ihr sprecht bitte mal folgende Sätze mit. Ich akzeptiere mich voll und ganz.
Akzeptiere mich voll und ganz.
Auch damit.
Auch damit.
Dass ich meine Alltagsroutinen.
Dass ich meine Alltagsroutinen.
Die mir Sicherheit gaben und geben.
Die mir Sicherheit gaben und geben.
Einerseits aufrechterhalten möchte.
Einerseits aufrechterhalten möchte.
Andererseits jedoch nicht aufrechterhalten kann oder darf.
Andererseits jedoch nicht aufrechterhalten kann oder darf.
Ich akzeptiere mich voll und ganz.
Ich akzeptiere mich voll und ganz.
Auch damit.
Auch damit.
Dass ich mich einerseits durch Rückzug schützen möchte.
Dass ich mich einerseits durch Rückzug schützen möchte.
Und andererseits Kontakt und Beziehung brauche.
Und andererseits Kontakt und Beziehung brauche.
Ich akzeptiere mich voll und ganz.
Ich akzeptiere mich voll und ganz.
Auch damit, dass ich mich in dieser Krise einerseits bedrückt und eingeschränkt fühle.
Auch damit, dass ich mich in dieser Krise einerseits bedrückt und eingeschränkt fühle.
Und andererseits Motivation und Mut für jeden neuen Tag brauche.
Motivation und Mut für jeden neuen Tag brauche.
Ich akzeptiere mich voll und ganz.
Ich akzeptiere mich voll und ganz.
Auch damit, dass es mir schwerfällt, mich mit diesem inneren Zwiespalt zu akzeptieren.
Mich mit diesem inneren Zwiespalt zu akzeptieren.
Mich zu zeigen. Und meine Entscheidungen zu treffen. Und dann klopft ihr bitte auf das Brustbein, den sogenannten Thymusbereich, und sprecht mir nach. Ich verbinde mich mit den Menschen, denen es ähnlich geht.
Ich verbinde mich mit den Menschen, denen es ähnlich geht.
In dieser Verbundenheit lasse ich das Entweder-Oder von Ohnmacht und Allmacht.
Lasse ich das Entweder-Oder von Ohnmacht und Allmacht.
Das Schwarz oder Weiß. Das Ganz oder Gar nicht. Das Alles oder Nichts. Das lasse ich los. Und ich entdecke gemeinsam mit den anderen Menschen. Neue Möglichkeiten der Begegnung.
Und des Miteinanders.
Solche und ähnliche Affirmationen können helfen, Ambivalenztoleranz in der Krise zu erhöhen, können helfen, der Entweder-Oder-Falle von ganz oder gar nicht, von Allmacht und Ohnmacht zu entgehen. Und ich lege diese Affirmationen hier auch nochmal auf, dass ihr sie sehen könnt. Und da wir uns in diesem Kongress hier online-mäßig in der Krise treffen, da wir bis in den Kongress hinein von der Corona-Krise betroffen sind, habe ich diese Affirmation nicht ganz ohne Grund auch mit euch an dieser Stelle gemacht. Und vielleicht trägt diese Affirmation zur Selbstbehandlung jetzt auch dazu bei, dass wir trotz eingeschränkter Möglichkeiten im Rahmen dieses Online-Kongresses erfahren und erleben können, uns gemeinsam mit anderen zu begegnen und neue Möglichkeiten der Begegnung und des Miteinanders auszutauschen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit.